John Wayne, ein Name wie Donal. In den Annalen Hollywoods ging er als härtester Westernheld aller Zeiten ein. Ein Kerl wie ein Baum, genauso knorrig und schweigsam. Er ließ halt lieber seinen Revolver sprechen. In legendären Cowboy-Streifen wie Rio Bravo gab der Duke das Raubein mit dem goldenen Herzen. 1979 starb er. Sein Tod kam schleichend und blieb rätselhaft. Wurde er in der Wüste Nevadas vergiftet? Der Titel der Story lautet »John Wayne. Es brauchte eine Atombombe, um ihn umzubringen«. Geschrieben hat sie Juliane Strobel. Verbrechen und andere Kleinigkeiten.
Wahre Kriminalfälle aus Die aktuelle Krimi.
Haarsträubendes mit und ohne Promis. Okay, dann satteln wir jetzt die Pferde. An diesem ungewöhnlichen Tag tummeln sich besonders viele Soldaten auf dem Militärgelände im US-Bundesstaat Nevada. Es ist der 19. Mai 1953. Die Männer holen sich noch schnell ihre Sonnenbrillen und suchen sich dann aufgeregt einen Platz in der ersten Reihe. Plötzlich ist es ganz leise. Ein Countdown erklingt. Als er bei Null ankommt, wird die schmutzige Bombe Dirty Harry gezündet. Eine gewaltige Pilzwolke steigt in den Himmel. Der starke Wind weht sie davon. Die Soldaten klatschen begeistert in die Hände. In der benachbarten Gemeinde St. George schnellen die Nadeln der Geigerzähler nach oben. Die radioaktive Verstrahlung ist so hoch, dass sie die Skala fast sprengt. Den Anwohnern wird empfohlen, etwa eine Stunde im Haus zu bleiben. Niemand müsse sich Sorgen machen. Doch die verseuchte Wolke tötet Tiere und kontaminiert die Landschaft. Nichtsahnende Menschen erkranken in der Folge schwer. Nur ein Jahr später marschierte Western-Legende John Wayne lächelnd mit seinem Cowboyhut auf dem Kopf in genau diesem Gebiet zu seinen Dreharbeiten. War es Unwissenheit oder fühlte er sich unbesiegbar? Offenbar war er der Meinung, dass ihn selbst die verheerende Strahlung einer Atombombe nicht umhauen konnte. Er war damals schon eine große Nummer in Hollywood. In seinen 150 Filmen gab er stets den Ton an. Alles musste nach seiner Pfeife tanzen. Seine Schauspielkollegen beschrieben ihn als bestimmend und raubeinig. Seine größten Erfolge verbuchte er als Held im Wilden Westen, aber auch in Kriegsfilmen wie Alarm im Pazifik und Schnellboote vor Bataan konnte John Wayne glänzen. An die echte Front musste er aber nie. Während viele seiner Freunde im Zweiten Weltkrieg fielen, konnte er einen Haufen Geld scheffeln. 1954 betrat er dann völliges Neuland. Er ergatterte eine Rolle in einem Streifen über Genghis Khan. Ausgerechnet Westernstar John Wayne sollte den mongolischen Eroberer verkörpern. Eine absolute Fehlbesetzung, zumindest für die Kritiker. Man ließ sich dadurch nicht beirren, plante einen, dank neuester technischer Mittel, ikonischen Film. Blutige Schlachten und sagenumwobene Tatarenprinzessinnen sollten die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Doch leider lief alles Mögliche schief. Zu dem üblichen Hollywood-Chaos wie Streit, Affären und Suff am Set kam auch noch der verschobene Produzent Howard Hughes, ein komischer Kauz, der den Dreh nicht gerade schnell vorantrieb. Neben ihm sorgte auch die damalige Filmdiva Susan Hayward für Aufregung. Sie weigerte sich, auf gestylte Haare und edle Kleider zu verzichten, auch wenn es das Drehbuch so vorschrieb. In ihrer Rolle als tatarische Braut war sie ein Totalausfall. Doch eines der größten Probleme war der Drehort. Für die originalen Schauplätze in der asiatischen Steppe bekam man keine Erlaubnis. Deshalb mussten sich die Produzenten etwas Vergleichbares im eigenen Land suchen. Die Entscheidung fiel auf den Snow Canyon im Örtchen St. George im US-Bundesstaat Utah, den wohl radioaktivsten Ort Amerikas. Ganz in der Nähe war nicht nur Dirty Harry explodiert, auch zahlreiche andere Atombomben waren in den Jahren zuvor auf dem nahegelegenen Militärgelände abgefeuert worden, weil man die Einwohner von Salt Lake City und Las Vegas von radioaktiven Strahlen verschonen wollte, hatten die Tests meist bei Westwind stattgefunden. So war der Atompilz über den Snow Canyon hinweggezogen. In dieser verseuchten Landschaft baute die Genghis Khan Crew ihre Filmkulissen auf. Bis endlich die Klappe für die erste Szene fiel, ging John Wayne mit seinen Söhnen Michael und Patrick vor Ort auf Entdeckungstour. Die beiden durften ihn zu den Dreharbeiten begleiten. Mit nacktem Oberkörper brüteten die Jungs in der Hitze des verstrahlten Canyons. Der Geigerzähler in der Hand von John Wayne spielte völlig verrückt. Trotzdem blieb man weiter gelassen. Die Schauspieler wälzten sich über Monate im verseuchten Staub. Und es kam noch schlimmer. Regisseur Dick Powell ließ sogar 60 Tonnen des kontaminierten Sands ins Filmstudio karren. Dort gingen die Dreharbeiten munter weiter. Hauptdarsteller, Kameramänner und alle anderen Mitarbeiter waren der radioaktiven Strahlung ausgesetzt. Auch die indianischen Komparsen, die aus einem nahen Reservat rekrutiert wurden. Die tödliche Gefahr sah niemand wirklich kommen. Doch das sollte sich bald ändern. 1956 war es soweit. Der Eroberer schaffte es endlich in die Kinos, doch die Kritiken waren vernichtend. Er tauchte sogar auf der Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten auf. Immerhin spielte er noch ein bisschen Gewinn ein. Vermutlich wäre der Streifen ganz schnell in Vergessenheit geraten, hätten sich nicht plötzlich die Todesfälle unter den Mitwirkenden gehäuft. Es traf fast alle Hauptdarsteller. Susan Hayward verlor 1975 den Kampf gegen ihren Hirntumor. Co-Star Agnes Moorehead starb ein Jahr zuvor an Gebärmutterkrebs. Pedro Armendariz, der Genghis Khans Blutsbruder gespielt hatte, nahm sich 1963 selbst das Leben. Zweimal hatte er seinen Nierenkrebs besiegt. Doch danach kam er zurück, diesmal unheilbar. Im selben Jahr wurde Regisseur Powell von seinem Lungenkrebs getötet. Der verdammte Krebs raffte 91 Mitglieder der Filmcrew dahin. Und der Duke John Wayne? Auch ihn erwischte es. Rund 15 Jahre lang kämpfte er gegen den Lungenkrebs. 1964 wurde ihm während einer schwierigen Operation sogar ein Lungenflügel entfernt. Er überlebte knapp. Doch der Tod wollte ihn nicht entkommen lassen. 1979 trat John Wayne zum letzten Mal auf. Bei der 51. Oscarverleihung hielt er eine emotionale Rede und verglich sich mit dem berühmten Goldjungen. Oscar betrat 1928 die Hollywood-Bühne, genau wie ich. Wir sind beide etwas vom Leben gezeichnet, aber noch immer hier. Und wir planen beide noch eine ganze Weile länger zu verweilen. Nur 2 Monate danach riss ihn der Magenkrebs endgültig aus dem Leben. Besonders tragisch, auch seine beiden Söhne Michael und Patrick, die ihn zu den Dreharbeiten begleitet hatten, wurden krank. Doch sie waren jung genug, um es zu überleben. Sie hatten mehr Glück als ihr Vater. John Wayne selbst machte immer den Tabak für seine Tumore verantwortlich. Schließlich war er Kettenraucher. Doch die Anwohner von St. George wurden irgendwann misstrauisch. Und langsam kamen die tödlichen Auswirkungen der Atombombentests ans Tageslicht. Die Folgen des freigesetzten Plutoniumstaubs waren schockierend. Krebs- und Leukämieerkrankungen, Fehlgeburten und schreckliche Deformationen von Babys. So lange hatte man die Augen vor der grausamen Wahrheit verschlossen. Endlich wurde die Regierung an den Pranger gestellt. Über 2 Milliarden Dollar Schmerzensgeld mussten die Verantwortlichen an die Opfer bezahlen. Die Angehörigen der Filmcrew gingen allerdings leer aus. Ihr Fall konnte nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Eine Tragödie. Zum Glück bekam John Wayne davon nichts mehr mit. Aber vielleicht hätte es ihm sogar ein wenig Seelenfrieden verschafft, wenn er gewusst hätte, dass die vielen Kippen nicht an seinem Tod schuld waren. Am Ende hatte die US-Regierung ihren legendärsten Westernhelden nämlich selbst auf dem Gewissen. Unfassbar, wie man John Wayne in die ewigen Jagdgründe schickte, oder? Man sollte die Verantwortlichen steckbrieflich jagen, finde ich.
Werbung. Die aktuelle Krimi ist das Magazin für echte Krimi-Fans, die Interesse an True-Crime-Stories haben und beim Lesen heimlich selbst zu Ermittlern werden. Dabei werden in jeder Ausgabe prominente Kriminalfälle wieder aufgerollt. Was waren die Motive des Täters? Was Habgier, Rache oder Eifersucht? Fesselnde menschliche Schicksale und seelische Abgründe werden hier spannend aufbereitet und Fragen behandelt, wie zum Beispiel, was macht einen Menschen zum Mörder oder auch zum Opfer? Die aktuelle Krimi liefert alle 2 Monate beste Krimi-Unterhaltung und Spannung pur. Neben den realen Fällen werden Leserinnen und Leser mit Rätseln und Ratekrimis auch selbst involviert und erfahren mehr über die Welt der Polizeiarbeit oder über Helden aus der Kriminalgeschichte. Die aktuelle Krimi. Alle 2 Monate neu am Kiosk. Oder jetzt 2 Ausgaben zum Vorteilspreis sichern.
Als nicht ganz schussecht gelten auch die Gauner, die dümmer sind, als die Polizei erlaubt. Hier kommen 3 Moritaten fürs Lagerfeuer. Die erste heißt, jetzt stöhnt er hinter Gittern. Geschätzte 40.000 obszöne Anrufe gingen auf das Konto eines 38-jährigen Amerikaners, bis die Polizei ihn schnappen konnte. Und das ging so. Eines seiner Opfer erklärte ihm im April 2008, sie sei geradezu beschäftigt, um sich sein Gestöhne anzuhören. Ob er wohl freundlicherweise einfach seine Telefonnummer hinterlassen könne, sie würde ihn dann zurückrufen, wenn sie mehr Zeit habe. Mit der Nummer war es ein leichtes, den Mann aufzuspüren. Und dann war Schluss mit den Schmuddelanrufen. Die nächste Stussstory lautet, dem machte man Feuer unter dem Hintern. Im Mai 2008 planten Paul und sein Kumpel aus Rache einen Pub im Norden Londons in Brand zu setzen. Mit voller Wucht wollten sie einen Molotow-Cocktail durch das Fenster in die Gaststube ballern. Das Glas brach aber nicht, die brennende Flasche prallte ab und traf den Werfer. Der stand plötzlich in Flammen, die zum Glück schnell wieder ausgingen. Der Zündler war trotzdem so geblendet, dass er gegen eine Straßenlaterne rannte und ohnmächtig wurde. Und zu dummer Letzt lauter schräge Vögel. 4 wertvolle Papageien wollte Kevin im Oktober 2011 nach Australien einschmuggeln. Deshalb stopfte er sie in seine Unterhose. Den Zollbeamten am Flughafen fiel aber nicht nur die große Beule des Mannes auf. Sie konnten auch deutlich das Quietschen und Krähen der exotischen Tiere hören. Da hatte der Gauner wohl auf mehr Mithilfe der schrägen Vögel gehofft. Tja, dieser Coup ging ordentlich in die Hose. So, in 14 Tagen schreiben wir Musikgeschichte mal anders. Als Komponist war Wolfgang Amadeus Mozart ein Genie, wie es kein zweites gab. Doch als Mannsbild gab er sich deutlich weniger zartfühlend. Mit seiner rustikalen und hemmungslosen Art machte sich der große Meister viele Feinde. War sein viel zu frühes Hinscheiden einem mörderischen Racheakt geschuldet? Die Schlagzeile zur Spurensuche lautet: Wurde Mozart ermordet, weil er eine verheiratete Frau geschwängert hatte? Das war's dann wieder für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Passen Sie bitte auf sich auf.